Dann herzlich willkommen, Herr Jahn, zum Interview hier in unserer neuen Podcast-Folge.
Hallo, Herr Rüffi, es freut mich.
Ja, danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, jetzt hier einmal mit uns über ein Thema zu sprechen, was Sie ja auch in einem Buch verfasst haben. Aber erstmal eins nach dem anderen. Wer sind Sie denn überhaupt? Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Steve Ayan. Ich bin von Beruf Redakteur bei einem Wissenschaftsmagazin mit dem schönen Namen Gehirn und Geist. Das ist ein Psychologie- und Hirnforschungsmagazin aus dem Verlag Spektrum der Wissenschaft in Heidelberg. Da sitze ich jetzt auch gerade. Ich habe mir hier bei uns auf der Etage das momentan einzige freie Einzelbüro gegriffen, um hier ungestört reden zu können. Deshalb auch diese etwas unpersönliche leere Wand hinter mir. Ich bin von Haus aus Psychologe und auch Literaturübersetzer. Ich habe eine Zeit lang als Übersetzer gearbeitet, bin dann in den Wissenschaftsjournalismus gewechselt, vor mittlerweile über 20 Jahren. Und bin hier bei Gehirn und Geist einerseits der Ressortleiter Psychologie. Also wir berichten eben über aktuelle Forschungsergebnisse, und zum Beispiel aus der Psychologie, aber auch aus der Hirnforschung, aus der Neuromedizin und vor allen Dingen ne, besonders spannende Fragen sind die, wo sich diese Bereiche überlappen. Also was hat das Gehirn zum Beispiel mit unserem Erleben und Verhalten zu tun oder wie kommen bestimmte Erkrankungen zustande, was kann man zur Behandlung dagegen tun und so weiter. Ich leite also dieses Ressort Psychologie bei uns und bin auch der stellvertretende Redaktionsleiter. Was mit daran liegt, dass ich mittlerweile bei uns hier im Haus so ziemlich der dienstälteste Redakteur bin. Man glaubt es kaum, aber mit 20 Jahren Berufserfahrung ist schon dabei. Was ich gerne parallel zu meiner Arbeit hier im Verlag mache und gemacht habe in den letzten Jahren, ist eben zu Themen, die mich ganz besonders interessieren, nicht nur selbst im Heft zu schreiben. Also wir betreuen in erster Linie Artikel, die wir einladen, teils von Journalisten, teils von Forschern, aber wir schreiben auch selbst häufig eigene Beiträge. Und wenn mich was ganz besonders interessiert hat, dann habe ich mir auch die Freiheit genommen, darüber länger zu schreiben. Und ich habe zum Beispiel zum Thema Selbstwahrnehmung: Wie erkennen wir eigentlich unsere Persönlichkeit? Was wie entsteht sowas wie ein Selbstbild? Wie gut schätzen wir unsere eigenen Fähigkeiten, Talente, vielleicht auch Mängel und Merkwürdigkeiten ein? Das fand ich so spannend, dass ich darüber vor einiger Zeit mal ein Buch geschrieben habe. Das heißt, dieses Buch hatte etwa die Länge von 20 bis 30 Gehirn- und Geistartikeln. Das heißt, ich habe da also mir zunächst einmal Gedanken gemacht, wie man dieses ganze Themengebiet gut sortieren könnte, was da wichtig ist, was dazugehört. Und ja, hab mich längere Zeit einfach mit diesen Themen auseinandergesetzt, Interviews geführt, Studien gelesen und so weiter. Und am Ende kam dabei ein Buch heraus, das auch hier unten wohl in den Kommentaren zu der Sendung dann noch verlinkt ist. Das ist bei Klett-Cotta erschienen 2019 und heißt Ich und andere Irrtümer, die Psychologie der Selbsterkenntnis. Genau.
Wunderbar, vielen Dank. Ja, super. Das ist auch das Buch, worüber wir ja jetzt heute auch reden wollen. Wie sind Sie denn eigentlich zu diesem Thema gekommen? Kam das durch Ihre Tätigkeit bei dem Verlag oder wie sind Sie darauf gekommen?
Ja, im Wesentlichen eigentlich war das so ein Nebenprodukt einfach von diversen Artikeln, die ich hier für Gehirn und Geist betreut und beauftragt hatte. Wir sind vielleicht kurz als Hintergrund hier ein Team von so einem halben Dutzend Textredakteuren, die den Inhalt dieses Magazins quasi ja produzieren und sich auch also wir haben in jedem Heft so etwa ein Dutzend Artikel drin aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen und die müssen ja irgendwo herkommen. Die werden teilweise, sind das auch Übersetzungen aus anderen Quellen. Viele dieser Themen denken wir uns aber selbst quasi aus, indem wir einfach denken, das wäre doch mal spannend, was darüber zu bringen oder darüber habe ich spannende Forschung in den üblichen Fachjournalen, die es so gibt, gefunden oder ich habe interessante Gesprächspartner dazu entdeckt. Und ich hatte eine Zeit lang sehr oft Themen, die sich eben im weitesten Sinne Persönlichkeitsforschung drehten, also Fragen der, wie man überhaupt den, so etwas wie einen Persönlichkeit, einen Charakter von Menschen beschreiben kann, Und auch wie die Selbstwahrnehmung sich von der Wahrnehmung anderer Menschen unterscheidet. Und da gibt es sehr spannende, wie ich finde, auch sehr aufschlussreiche Ergebnisse zu. Und ich fand das, und ja, habe dann einfach aus persönlichem Interesse mich da noch mehr reinknien wollen. Ich habe da jetzt so einen ganz unmittelbaren persönlichen Bezug gar nicht drin gesehen. Es ist einfach, ich finde es also ein Feld, auf dem man halt sehr gut zeigen kann, dass wir das, was wir über uns selbst glauben, was teilweise auch sehr feste Überzeugungen in uns sind, durchaus hinterfragen kann. Also, dass uns das dass wir da einen bestimmten Zweck mit verbinden. Also, wir haben unser Selbstbild ist keine objektive Beschreibung dessen, wie wir sind, sondern es dient uns zu bestimmten Zwecken. Und es dient uns zum Beispiel dazu, uns gut zu fühlen, was dazu führt, dass es in der Psychologie, also in den Persönlichkeits-, in Journalen, die über ja, Studien zur Persönlichkeitspsychologie berichten, einen sehr häufigen Effekt gibt, nämlich des Positivity Bias, wie man das nennt, oder der positiven Voreinstellung gegenüber sich selbst. Also wir neigen dazu, auf Deutsch gesagt, uns selbst auf vielen Gebieten für besser zu halten, als wir sind. So, jetzt kann man erstmal fragen, ja, was heißt denn eigentlich besser, als wir sind? Wer sagt denn, wie wir wirklich sind? Es gibt ja kein objektives Kriterium dafür, wie jetzt eine Person ist. Oder ich meine, ich kann Tests machen. Es gibt Persönlichkeitstests, zum Beispiel Intelligenztests. Da gibt es also ein relativ verlässliches Maß dafür, für kognitive Fähigkeiten, Auffassungsgabe, Gedächtnisfähigkeit, sprachliches Vermögen und solche Dinge. Und das kann man vergleichen zum Beispiel damit, wie Leute sich selber einschätzen oder wie sie glauben, in einem Intelligenztest abzuschneiden. Das mal nur als ein Beispiel. Und man kann zeigen in Studien, das wird auch in vielen Untersuchungen gemacht, dass man da also eine positive Grundeinstellung bei den meisten Menschen findet, sich selbst tendenziell für etwas intelligenter zu halten, als sie es dann am Ende in einem Intelligenztest tatsächlich sind. Solche Intelligenztests sind ja von den Maßen dann so geeicht, dass 100, der Wert 100, also der IQ von 100, sozusagen, dass der Durchschnittswert ist, und jemand, der jetzt ein IQ von 110 oder 120 hat, ist halt ausgesprochen intelligent und schneidet in solchen Tests entsprechend auch besser ab, also als zum Beispiel 70 oder 80 oder 90% der anderen Menschen. Und es gibt also zum Beispiel, also einer der Ergebnisse, die auch in dem Buch vorkommen, ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Dunning und Krüger sind zwei amerikanische Psychologen, die vor ungefähr mal 30 Jahren mittlerweile festgestellt haben in solchen Untersuchungen, dass gerade Menschen, die einen eher unterdurchschnittlichen IQ haben, eine besonders starke Neigung haben, sich zu überschätzen. Und sie argumentieren in ihren Studien, dass die Fähigkeit, die man braucht, um sich selbst einzuschätzen, dieselbe ist, die auch, oder eine ähnliche ist, die man auch in einem Intelligenztest misst. Und deshalb ist, wenn diese Fähigkeit geringer ausgebildet ist, ist also gleichzeitig auch die Fähigkeit, diese Fähigkeit an sich selbst zu erkennen oder abzulesen, geringer ausgeprägt. Man muss zu all diesen Studien immer sagen, dass es natürlich, wie alles in der Psychologie, auch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist. Nur ein Punkt, der da ins Feld geführt wurde, ist, dass natürlich auch rein statistisch schon der Spielraum für Menschen mit einer hohen Intelligenz, also mit einem hohen IQ, geringer ist, um sich selbst zu überschätzen. Also aus rein statistischen Gründen ist das sozusagen, haben einige andere Forscher argumentiert, ob das wirklich nur an der Kompetenz, also an den eigenen Fähigkeiten der Person liegt. Es kann auch noch ein paar andere Gründe dafür geben. Aber es ist ein sehr durchgängiges und sehr stabiles Muster in der Persönlichkeitspsychologie, nicht nur was Intelligenz angeht, sondern in vielen anderen Bereichen, dass es so einen Trend zum Self-Enhancement, wie das auch genannt wird, also zur Selbstüberhöhung, Selbstüberschätzung gibt. Und darauf aufbauen dann natürlich viele Psychologen versucht, Theorien zu entwickeln. Ja, weshalb das so ist, welchen Grund das hat. Weil man ja zum Beispiel vermuten könnte, wer sich tendenziell immer zu gut einschätzt, der erlebt ja sehr viele Misserfolge im Leben. Also wenn ich mal mich für denke so, ja, Mathe, alles kein Problem. Und dann lerne ich nicht für meine Mathearbeit, falle ich da eher durch oder ich werde eher frustriert. Das könnte man erwarten. Es scheint aber so zu sein, dass so eine positive Grundeinstellung, solange sie moderat ist, also sie darf nicht völlig überschießen, es darf nicht so sein, dass ich glaube, ich kann fliegen und springe aus dem Fenster. So, das wäre eine ungünstige Selbstüberschätzung, die vermutlich im Laufe der Evolution sich von selbst erledigt hat. Aber eine moderate Selbstüberschätzung führt eher dazu, dass wir Herausforderungen eher annehmen und Herausforderungen tendenziell auch eher meistern, einfach weil wir dann eher an uns glauben und sagen, das kriege ich schon hin, ich bin ja schließlich nicht doof. Ob ich in Wirklichkeit in Intelligenztest relativ doof am Ende dastehe, weil mein IQ vielleicht nur so gerade Durchschnitt ist oder vielleicht sogar drunter, tut der Sache keinen Abbruch. Also die positive Wirkung, diese motivierende Wirkung quasi der Selbstüberschätzung, wird zum Beispiel in vielen Theorien als ein Grund dafür angegeben, dass wir uns selbst überschätzen.
Also hat das ist eher so ein zweischneidiges Schwert, wenn wir uns ja moderat selbst überschätzen, hat es ja einen eher positiven Effekt, wie Sie ja gesagt haben, dass wir dann eher Herausforderungen annehmen. Wenn das Ganze aber überhand nimmt, dass wir dann auch eher mit Fehlschlägen rechnen müssen. Jetzt haben wir ganz viel von Selbstwahrnehmung gesprochen und auch, Sie hatten jetzt auch schon erwähnt, dass ja das Ganze auch vielleicht auch ein Teil von der Intelligenz abhängig ist, beispielsweise. Kann man das Ganze denn irgendwie definieren oder welche Bedeutung hat denn die Selbstwahrnehmung eigentlich?
Also Selbstwahrnehmung ist jetzt natürlich erstmal ein ganz grober Begriff, der sich auf alle möglichen Dinge beziehen kann. Also mal ein paar Beispiele wären: Selbstwahrnehmung kann ja sein, dass ich wahrnehme, wie ich mich gerade fühle. Das muss nicht unbedingt irgendwas Geistiges, Intellektuelles oder Kognitives sein, sondern Selbstwahrnehmung bedeutet erstmal, dass man ein gutes Gespür hat für seinen körperlichen Zustand, ne? Dass ich wahrnehme, dass ich jetzt gerade Hunger habe oder müde bin oder gestresst bin. Da gibt es auch Unterschiede zwischen Menschen. Manche können das besser, andere können das weniger gut. Selbstwahrnehmung kann etwas sein, so eine Art kohärentes Bild seiner selbst zu haben als Person. Wie bin ich der geworden, der ich bin? Was hat mich besonders geprägt in meiner Jugend? Also wir konstruieren sozusagen so eine Art Narrativ, so eine Geschichte darüber, wer wir als Person sind und wie es dazu kam. Und Selbstbild ist aber auch so eine Art Einschätzung für mein, sagen wir mal, Leistungsniveau. Das spielt natürlich in unserer Gesellschaft, da wir sehr oft mit so Leistungsansprüchen konfrontiert werden, eine besondere Rolle. Also egal, ob ich jetzt in der Schule, in der Uni oder im Beruf bin, gibt es sehr oft Situationen, in denen es darum geht, da gibt es ein Problem, da gibt es irgendeine Art Herausforderung oder Aufgabe und ich muss beurteilen, bin ich der gewachsen? Kann ich das? Will ich mich dieser Herausforderung stellen? Habe ich vielleicht Angst davor zu versagen? Und diese Art Einschätzung der Leistungsfähigkeit, was auch nicht unbedingt nur intellektuell sein muss. Also IQ habe ich jetzt als Beispiel genannt, weil es da einfach ein sehr gutes und bewährtes Messverfahren gibt. Aber es gibt natürlich alle möglichen Arten von Leistungseinschätzung. Ich kann mich einschätzen darin, ob ich ein guter Gesprächspartner bin, ob ich gut zuhören und empathisch sein kann. Das kann man auch als eine Art Leistungseinschätzung, also wie gut bin ich in so einer Situation, wenn ich da das Gefühl habe, na, tendenziell habe ich da eher Schwierigkeiten, dann entstehen häufig Phänomene, die man in der Psychologie als selbsterfüllende Prophezeiung nennt. Also der Glaube, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein, hat einen starken Einfluss darauf, wie ich in einer konkreten Situation mich tatsächlich verhalte. Also deshalb gibt es diese Theorie, dass wir halt uns tendenziell etwas überschätzen, weil das uns fördert, dass wir auch glauben, in Situationen bestehen zu können. Wenn ich zum Beispiel die Überzeugung habe, keine Ahnung, ich bin einfach kein, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, ich bin kein sehr empathischer Mensch, ich kann nicht so gut zuhören, ich kann mich nicht so gut in die Rolle von anderen Leuten versetzen, die irgendwelche Probleme haben, die mich nicht betreffen, dann kann es allein schon aus diesem Glauben heraus, also aus dieser Überzeugung heraus dazu führen, dass ich mich genauso in der Situation verhalte. Das ist dann sozusagen so eine Art ironischer Effekt, weil ohne diese Überzeugung wäre ich vielleicht tatsächlich ein sehr guter Zuhörer. Oder also A kann es sein, dass ich mich einfach falsch einschätze, weil ich de facto auf andere Menschen ganz anders wirke. Das gibt es ja auch etwas, was wir alle in der einen oder anderen Form auch schon mal erlebt haben, dass wir dachten, was weiß ich, wir können irgendwas nicht besonders gut und andere sagen uns dann aber, nee, das ist doch, da machst du viel besser als alle anderen oder dazu muss man natürlich sagen, dass man so wenig Verlass unter Umständen auf das eigene Urteil ist, gilt das natürlich auch für das Urteil von anderen, weil uns andere vielleicht nicht die Wahrheit ins Gesicht sagen wollen. Also wenn ich sage, ich bin zwar ein miserabler Koch, ich kann nicht mal irgendwie Nudeln mit Tomatensauce ordentlich hinkriegen. Und dann kommt jemand und sagt, nee, das machst du ganz toll, deine Nudeln mit Tomatensauce schmecken spitze und auch andere Sachen kochst du gut. Dann kann das sein, dass er das wirklich so meint. Das kann aber auch sein, dass er mir einfach nett zu mir sein will und mir schmeichelt. Also das ist ein bisschen schwer. Auch in Studien ist das oft nicht so einfach zu unterscheiden, was ist sozusagen sozial erwünscht, wie man das nennt. Also was sagt man aus einer Nettigkeit und was ist ein ehrliches Urteil. Nichtsdestotrotz gilt unter dem Strich sozusagen, dass es so eine Art systematische Verzerrung von Selbstbildern gibt, die sich in der Psychologie als ein ziemlich durchgängiges Muster zeigt. Dazu muss man vielleicht einschränken, ein paar Kleinigkeiten sagen. Den einen Aspekt hatte ich schon genannt. Also das bedeutet nicht, dass wir uns sozusagen immer riesig überschätzen, weil das kann zu einer Gefahr werden. Das kann Frustration erzeugen. Also fördert eher, dass wir in Situationen gehen, in denen wir dann eben negative Erfahrungen machen. Sich selbst sehr stark überschätzen und das auch nach außen hin präsentieren, hat auch soziale Kosten, wie man sagen könnte. Also andere mögen uns dann unter Umständen nicht so gern. Die Angeber sind nicht so besonders wohlgelitten oder Narzissten gar, die sich immer groß machen. Also auch in der Hinsicht sind wir gerade, was das Kommunizieren unser Selbstbild angeht, oft etwas vorsichtiger. Und es ist auch nicht so, dass wir uns in jeder Hinsicht überschätzen. Also es gibt da sehr große Unterschiede, je nachdem, ob das nur etwa eine Eigenschaft ist, die uns besonders viel bedeutet und der wir ein besonderes Gewicht beimessen. Es gibt zum Beispiel interessante kulturvergleichende Untersuchungen, in denen sich zeigt, dass so in westlichen individualistischen Kulturen die Selbstüberschätzung besonders stark ist auf Gebieten, wo es um Kompetenz und Dominanz geht. Also sich auskennen, schlau sein, ja, irgendwie ein Macher sein. Das sind so Qualitäten, wo diese Tendenz zur Selbstüberschätzung besonders ausgeprägt ist. Während zum Beispiel in asiatischen Kulturen zum Beispiel soziale Eigenarten da eher betont werden. Also Leute loben sich dann ganz besonders dafür, dass sie so sich so für die Familie aufopfern oder dass sie so zurückstecken, um den Eltern irgendwie zu helfen oder also das sind dann ganz andere Gebiete, auf denen man sich überhöht, aber da gibt es also kulturbedingte Unterschiede. Aber die allgemeine Tendenz, sich im Zweifel eher mal etwas schöner zu sehen als das so die objektiven Fakten zulassen, die ist da recht verbreitet. Also die Einschränkungen sind, das darf nicht zu stark sein, es darf auch nicht zu stark nach außen dargestellt werden, kommuniziert werden. Deshalb gibt es einen offenen Unterschied zwischen dem, der Art, wie wir uns präsentieren und wie wir eigentlich glauben zu sein. So, dieses so eine Art Versuch, immer möglichst bescheiden zu bleiben. Und das gilt nicht für auf allen Gebieten. Es gibt durchaus Dinge, wo wir durchaus auch bereit sind zu sagen, nee, das kann ich gar nicht gut. Das sind dann meistens eher so, ja, Dinge, die wir eher für nicht so besonders wichtig oder belanglos halten. Also ein Persönlichkeitspsychologe, mit dem ich damals sprach, der sagte mir, ob ich toll jonglieren oder pfeifen kann, das interessiert mich nicht. Da bin ich wohl gerne der Meinung, dass das andere viel besser können, aber dass ich jetzt irgendwie nicht, was weiß ich, auf meinem Forschungsgebiet nicht gut durchblicke oder mich in den Steuererklärungen nicht auskennen würde, da würde ich eher, also da ist diese Neigung geringer. Und dann gibt es noch ein Argument, vielleicht ganz kurz noch, das oft dann ins Feld geführt wird, naja, aber es gibt auch Leute, die überhaupt kein gutes Haar an sich lassen, die sich richtig runtermachen und die sich sehr negativ einschätzen. Und da muss man sagen, genau, die gibt es tatsächlich. Die sind aber de facto also die große Minderheit. Es gibt natürlich es gibt Depressionen, es gibt auch sozusagen geschwächte Selbstbilder bei Menschen, die sich systematisch ihr Licht unter den Scheffel stellen und immer glauben, die können das nicht und keiner mag sie und so. Das ist aber de facto relativ, also das sind vielleicht 10, 15% der Bevölkerung. Und das sind, also es ist nicht der Standardfall. Und es ist auch so, dass es auch bei solchen Menschen so ist, dass die dann oft versuchen, aus ihrer vermeintlichen Schwäche eine Stärke zu machen. Die dann zum Beispiel sagen, ja, ich hadere oft mit mir selbst oder so, aber dafür bin ich viel sensibler als andere. Ich blicke tiefer. Also man kann auch aus so einer vermeintlichen Schwäche quasi das umdeuten zu einer Stärke. Und auch da ist so eine Art, also man versucht dann quasi aus der Not eine Tugend zu machen und sich eben dafür zu loben, dass man, auch wenn man vielleicht gravierende Mängel hat, ist man dafür aber sensibler oder ja, in irgendeiner Art und Weise eben doch besser als andere. Und das ist eine sehr menschliche und eigentlich auch eine sehr gesunde Einstellung.
Okay. Jetzt hatten Sie gerade auch vor allen Dingen ein, zwei Beispiele genannt, die auch eher ins Negative gehen, dass man ja selber sagt, okay, ich kann dieses nicht, ich kann das nicht. Und vielleicht ist es gar nicht so. Auf der anderen Seite aber auch natürlich das positive Beispiel, beispielsweise wegen, dass man sich viel zu überschätzt und dadurch dann ja einige negative Erfahrungen macht. Kann es sein, dass das Selbstkenntnis bzw. Selbstwahrnehmung auch irgendwie Überschneidungen mit dem Selbstbewusstsein oder Einflüsse auf das Selbstbewusstsein haben?
Ja, also Selbstbewusstsein in dem Sinn von ja, sich für kompetent und für stark und gut halten, also ein Selbstvertrauen quasi, wie man das auch nennt, zu haben, hat natürlich, also Teil dieses Selbstvertrauens ist, dass man eben aus einer Position des ich kann das und mir macht keiner was vor, so argumentiert. Also da gibt es auf jeden Fall einen starken Zusammenhang. Es ist dann nicht unbedingt so, dass wir aus einer, wie soll ich sagen, also es gibt einerseits sozusagen die Einschätzung der eigenen Fähigkeit auf einem bestimmten Gebiet und dann so eine Art emotionale Bewertung dessen. Also man kann natürlich ganz verschiedene Gebiete sehr unterschiedlich stark gewichten und sagen, das ist mir, das ist sehr wichtig, dass man ja, dass man ein guter Mensch ist, hilfsbereit und anderen gegenüber zugewandt und offen, während man andere Gebiete weniger emotional gewichtet. Und es gibt, das zeigen auch psychologische Studien, zum Beispiel eine starke Tendenz, gerade auf den Gebieten, die man halt besonders, die einem besonders wichtig sind, also so eine Art Selbstaufwertung vorzunehmen und zu sagen, also wenn man zum Beispiel da mit jemandem zu tun hat, der einfach total schlau ist und sich in allem super auskennt, aber und man denkt, man hängt da irgendwie hinterher oder man kann mit dieser Person nicht mithalten, dann ist die Neigung häufig ausgeprägt zu sagen, ja, okay, der ist vielleicht super schlau, sei ihm auch gegönnt, aber ich finde das gar nicht so wichtig. Mir ist, also dass man auch eine Art emotionale Bewertung dieser Qualität vornimmt, die dazu passt, dass man da nicht so gut ist. Man sagt dann, naja, okay, das ist eine Intelligenzbestie, aber das ist nicht das Wichtigste im Leben, so, sondern wichtiger ist eigentlich, dass man ein großes Herz hat. Und ich bin ja so ein netter Mensch. Übrigens, um das vielleicht nur kurz zu erwähnen, dieser ganze Bereich der moralischen Qualitäten, also der Hilfsbereitschaft, der Zugewandtheit, der Offenheit, der Loyalität und Treue, das sind Bereiche, wo Menschen in aller Regel eine sehr hohe Hemmschwelle haben, sich selbst in irgendeiner Weise negativ zu beurteilen, auch wenn das möglicherweise quasi ja, realistisch wäre. Also das mit Abstand stärkste Neigung zur Selbstbewertung passiert auf solchen moralischen Gebieten. Und weil uns das einfach persönlich erst einmal einen sehr großen Widerwillen erregt, irgendwie auch nur den Hauch des Zweifels aufkommen zu lassen, dass wir vielleicht überhaupt nicht so hilfsbereit und sehr egoistisch und auch wenig empathisch und so sein könnten. Das sind alles Qualitäten, die wir an anderen Menschen verachten und auch an uns selbst gewissermaßen. Und deshalb, dass es da eine sehr geringe Neigung gibt, das einzustehen. Wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass es durchaus natürlich Menschen gibt, die damit ein Problem haben, die dann möglicherweise halt mit einem sehr schwach ausgeprägten Selbstvertrauen sind und die sich auch auf solchen moralischen Gebieten halt abwerten, aber das ist, wie gesagt, ist eigentlich eher die Ausnahme. Der Standard ist, dass man sich da stark aufwertet und dass man das auch als einen zentralen Bestandteil der eigenen Persönlichkeit auffasst.
Ja, es ist ja, glaube ich, auch in den Bereichen sehr einfach, sich da auch wirklich zu überschätzen oder aufzuwerten, weil man diese moralischen Bereiche ja auch nicht wirklich messen kann, ne?
Genau, das kommt noch dazu. Dazu gibt es auch sehr, sehr interessante Studien, die zeigen, dass wir gerade in den Bereichen, wo wir keine harten Kriterien dafür haben oder keine harten Maßstäbe dafür, wie wir eigentlich sind, dass da natürlich die Neigung zur Selbstüberschätzung auch sehr, sehr rascher durchbricht. Das bezieht sich auch auf Dinge, die wir selbst nicht genau beurteilen können. Also zum Beispiel so etwas wie Sicherheit im Auftreten. Es sind Dinge, die wir an uns selbst nicht so leicht erkennen können, weil wir dazu das Feedback von anderen brauchen. Also wenn ich mit jemandem spreche, kann der zum Beispiel daran sehen, ne, wie flüssig ich rede, ob ich erröte, ob ich irgendwie mit den Blicken, also ob ich unsicher hin und her blicke oder nicht. Daraus kann man aus solchen Signalen, die andere an uns wahrnehmen, kann man zum Beispiel so etwas wie Unsicherheit im Auftreten leichter ablesen, als man das selber hat. Also da kommen dann oft solche Kontraste zustande, dass man selbst glaubt, weiß nicht, man würde jetzt ganz, man total schwimmen und würde gar nicht genau wissen, worüber man redet. Der andere hat aber den Eindruck, also einen ganz anderen Eindruck oder auch umgekehrt. Also da können Fremdurteile und Selbsturteile auch sehr stark voneinander abweichen.
Ja, kommen wir nochmal zurück auf die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein. Das heißt, man kann jetzt nicht beispielsweise sagen, okay, die Person kennt sich selber besser oder ist selbstbewusster, dementsprechend kennt sie sich selber. Also es geht nicht einher, dass eine Person mit einem starken Selbstbewusstsein sich gleichzeitig auch selber gut kennt.
Nee, also Selbstbewusstsein im üblichen alltagssprachlichen Sinne würde ja bedeuten, sowas wie Selbstvertrauen. Also so ein Vertrauen darin, dass man gut und kompetent und liebenswert ist, zum Beispiel. Und es gibt so diese Vorstellung, dass man, ja, wie soll ich sagen, nur dann ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt, wenn man sich gut kennt. Das ist so dieses uralte Motto, was schon am Apollo-Tempel in Delphi prangte: Erkenne dich selbst als Appell, um irgendwie irgendwie besser durchs Leben zu kommen und auch selbstbewusster zu sein. Da gibt es aber, ja, wie soll ich sagen, also eine knallharte, realistische, nüchterne Einschätzung eines Selbst ist eigentlich. Also ist auch kein Manko in den allermeisten Fällen, aber ist tendenziell eher mit einer, wie soll ich sagen, etwas mit einem leichten Hang zur Depressivität verbunden. Also da gibt es tatsächlich Korrelationen zwischen, dass man sehr genaue, ja, dass man das, also dass dann quasi dieser natürliche Hang zur moderaten Selbstüberschätzung nicht mehr vorhanden ist. Da gibt es aber ein bisschen auch eine De Debatte in der Forschung. Es gibt einerseits die Fraktion, die sagt, es gibt so etwas wie eine, ja, wie so eine optimistische Voreinstellung und wir überschätzen uns selbst einfach, damit wir besser durchs Leben kommen. Und diejenigen, die sich sehr realistisch einschätzen, sind emotional meist eher ein bisschen gedämpfter. Oder ja, sind auch anderen gegenüber nicht so überzeugend. Also, dass man aus der Selbstüberschätzung auch oft so eine Art Begeisterungsfähigkeit schöpft, mit der man andere anstecken kann. Deshalb sind Leute, die zum Beispiel als Unternehmer oder in der Politik oder im Showbusiness erfolgreich sind, oft mit einem, sagen wir mal, überschießenden Selbstbewusstsein gesegnet, weil das auf andere eben überspringen kann. Die können dann sozusagen Begeisterung ausstrahlen, während Leute, die so ganz knallhart nüchtern sind, sagen wir mal so scholzig, dass die dann vielleicht, wobei selbst Herr Scholz ja eine sehr erfolgreiche Politikerkarriere hingelegt hat, aber sagen wir mal, im statistischen Mittel ist es so, dass da eben so eine Selbstüberschätzung eher dazu beiträgt, dass man erfolgreich ist und eine ganz nüchterne, also dieses Ideal, das erkenne dich selbst, Da gibt es ein sehr, also das ist auch Kernpunkt eigentlich in meinem Buch, da klafft sozusagen das, was so als öffentlich so verbreiteter Appell immer wieder gehört wird, nämlich ne, man muss sich ganz genau selber kennen, man muss in sich hineinhorchen. Das klafft ein wenig auseinander zu dem, was in der psychologischen Forschung sich relativ stabil abzeichnet, nämlich dass eben das gerade das moderate Überschätzen und das ein bisschen mehr sich zutrauen, als eigentlich realistisch wäre, dass das eher der gesunde Standard ist oder wie soll ich sagen, leistungsfördernde Standard. Und da kann man sich halt fragen, wie kommt das eigentlich zustande, dass man einerseits ganz viel in der Öffentlichkeit davon hört, dass man ja so realistisch sich beurteilen sollte und sich genau kennen muss und auch so bescheiden sein sollte, während man auf der anderen Seite zeigt, dass die, die das gerade nicht machen, ja, irgendwie sich besser fühlen und oft auch erfolgreicher durchs Leben kommen. Und darüber kann man dann, gibt es wiederum eine Menge Theorien darüber, was der Grund dafür sein könnte, für diesen Kontrast.
Okay, also gehe ich richtig mit der Annahme, dass es irgendwo auch eine Grenze gibt in der Selbstkenntnis, dass man nicht sagen muss, okay, ich sollte mich so gut kennen wie nur möglich, wie ja, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, der öffentliche die öffentliche Meinung eher das Ganze vertritt, sondern dass es eher sinnig ist, ja, da auch ein bisschen Spielraum zu lassen, um sich eben selber zu überschätzen.
Genau, das ist halt die Frage ist sozusagen, ob man mit dem eigenen Wünschen und Wollen da überhaupt so weit kommt. Also ich kann mir natürlich immer vorstellen, ja, ich möchte mich so ganz besonders genau kennen und ich fühle mich dann gut, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt meinem Selbst irgendwie näher gekommen. Ironischerweise kann das Selbst aber Teil einer Selbstüberhöhung sein. Ich kann von mir glauben, dass ich mich so wahnsinnig genau kenne, so viel besser als die meisten anderen Leute sich selbst kennen. Und das ist einfach die Möglichkeit, in der ich mich selbst überschätze. Also, das ist zum Beispiel eine Erklärung dafür, dass es dieses Ideal gibt. Es fühlt sich für uns einfach gut an, zu glauben, wir würden uns sehr gut kennen. Es ist dann auch natürlich nicht so einfach zu sagen, ja, ich weiß aber, wie du wirklich bist. Ich kann dir das Gegenteil beweisen. Es gibt in der Psychologie verschiedene Art Methoden oder Messverfahren, wie man versucht zu zeigen, dass Leute eine Fehleinschätzung ihrer selbst haben. Das eine wäre, wie ich schon erwähnt hatte, sowas wie so Tests, also so ein IQ-Test zum Beispiel. Der ist aber auch nicht, wie soll ich sagen, so ein IQ ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Da gibt es auch eine Fehlervarianz und beim nächsten Mal, wenn man den Test macht, hat man wieder ein etwas anderes Ergebnis. Also das ist kein so ganz hundertprozentiges Zeichen. Dann kann man andere Leute fragen. Also man kann Menschen befragen, wie siehst du dich selbst in der und der Hinsicht? Und dann kann man andere, die diese Person gut kennen oder die Experten auf einem bestimmten Gebiet sind, um deren Einschätzung bitten. So kommen Kontraste zustande. Und was besonders interessant ist, man kann Menschen auch einfach in Situationen bringen, in denen sie eine Fähigkeit beweisen können oder müssen. Also ein Beispiel wäre eine Studie, die es vor einigen Jahren gab, wo man Menschen gefragt hat, wie hilfsbereit, unter anderem natürlich und vielen anderen Fragen, wie hilfsbereit sind sie? Dann kann man sich da einschätzen. Und dann hat man im Laufe des Experiments einfach, hat der Experimentator was fallen lassen, sind ihm Stifte aus der Hand gerutscht und man hat geschaut, hilft die andere Person, also die Versuchsperson, beim Aufheben der Sachen. Also ist sie tatsächlich de facto hilfsbereit. Oder man hat eine Spendendose hingestellt auf den Tisch, so unauffällig, und man konnte die Möglichkeit sozusagen etwas zu spenden. Also man schaut dann einfach, ob das reale Verhalten der Person irgendwie korrespondiert mit dem, was sie in dieser Selbstbefragung angibt. Und in dieser einen besagten Studie zum Beispiel kam eine Neigung zum Vorschein, dass Menschen, die besonders starke Überzeugungen hatten, selbst hilfsbereit zu sein, dass die in ihrem tatsächlichen Verhalten eher weniger dazu neigten, diese Hilfsbereitschaft unter Beweis zu stellen, sondern es waren eher Menschen, die sich da nicht so ganz sicher waren. Die haben jetzt auch nicht gesagt, ich bin total wenig hilfsbereit, aber die so einfach ein bisschen unsicherer in ihrem Urteil waren, die haben deutlich stärker dazu geneigt, auch tatsächlich die Stifte aufzuheben oder etwas in die Spendenbox zu tun. Und die Erklärung der Forscher damals war, dass Menschen, die schon eine sehr festgefügte Meinung von sich haben, also in ihrem Selbstbild da sehr festgelegt sind, die haben einen geringeren Bedürfnis letztlich danach, das tatsächlich zu beweisen, weil ich weiß ja schon, dass ich hilfsbereit bin. Ich muss es gar nicht mehr beweisen. Was dazu führen kann, dass gerade die, die das sehr stark von sich glauben, weniger hilfsbereit handeln. Also es kann sozusagen so ein Backslash oder so ein, wie soll man sagen, so einen kontraproduktiven Effekt haben. Wenn ich besonders stark in meinem Selbstbild überzeugt bin von der einen oder anderen Sache, kann das dazu führen, dass ich mich tatsächlich im Schnitt eher weniger das tatsächlich beweise. Insofern ist, glaube ich, auf das, was Leute sozusagen von sich selbst glauben, ja, wie soll ich sagen, das ist kein objektiver Maßstab dafür, wie man ist. Und es dient halt einem Zweck. Es dient in der Regel auch einfach dem Zweck, dass man sich A, gut fühlt und B, auch auf andere überzeugend wirkt. Also wir sind in unserem Selbstbild auch sehr stark davon geprägt. Das Selbstbild entsteht ja nicht plötzlich so peng am dritten Geburtstag oder so und dann ist es da, sondern es ist etwas, was über einen sehr langen Zeitraum so peu à peu entsteht und sich immer mehr verfeinert und immer mehr Nuancen bekommt. Und das entsteht halt auch immer in einem sozialen Zusammenhang, also mit anderen Menschen, die mir Feedback geben, die an Situationen, wo ich zum Beispiel mich selbst an meinen eigenen Fähigkeiten berauschen kann oder ne, jemand, der plötzlich, keine Ahnung, im Alter von 7 oder 9 Jahren entdeckt, dass er so bei geselligem Zusammensein lustig sein kann und andere unterhält, der kriegt dann sehr viel Feedback in dieser Hinsicht, dass andere über ihn, also dann auch amüsiert sind und lachen und ihn darin bestärken. Und das kann dann nach und nach über die Zeit dazu führen, dass man so ein Selbstbild davon entwickelt, dass man halt ein, keine Ahnung, lustiger, beliebter Mensch ist oder so. Und in umgekehrter Hinsicht kann sich das eben auch verfestigen, dass man Selbstbilder entstehen, weil man immer wieder, was weiß ich, kritisiert wird oder negative Rückmeldungen bekommt. Also es entsteht etwas über längere Zeiträume und die Art des Selbstbildes selbst ist aber für uns subjektiv oft sehr, wie soll ich sagen, unmittelbar überzeugend. Ne? Ich glaube so zu sein, also ist das halt so. Aber wie ich versucht habe, in diesem Buch auch ein bisschen zu zeigen oder eine Sensibilität dafür zu schaffen, ist, dass es da, dass das nicht der Wahrheit letzte Stunde ist oder letzter Satz, sondern es ist halt, also das Selbstbild wandelt sich, unser Verhalten wandelt sich ständig, wir passen uns neuen Gegebenheiten an und wir benutzen unser Selbstbild auch immer zu bestimmten Dingen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ja die Forschung eigentlich zeigt, dass wir sozusagen von dieser subjektiven Überzeugung, die es für uns selber hat, zu wissen, wie wir sind oder vermeintlich zu wissen, wie wir sind, dass man uns davon auch ein Stückchen lösen sollte, weil einem das die Möglichkeit gibt, auch flexibler zum Beispiel in verschiedenen Situationen zu sein oder es auch zuzulassen, dass man eben, wie soll ich sagen? Also manche Menschen, die eine sehr festgefügte Vorstellung davon haben, wie sie sind, verhindern dadurch auch, dass sie andere Erfahrungen machen, weil sie sich einfach das von vornherein gar nicht zutrauen, weil sie so fest davon überzeugt sind, dass das nichts für sie ist. Wer glaubt, dass, was weiß ich, dass Cappuccino nichts für ihn ist, sondern immer nur Tee, der kommt vielleicht nie in die Situation, dass er erlebt, oh, Kaffee schmeckt ja sehr lecker und eigentlich habe ich ein sehr gutes Geschmacksempfinden für Kaffee und vielleicht mache ich meine eigene Rösterei irgendwann auf oder so. Also diese Art der zu sehr eng selbst festgefügte Selbstbilder zu haben, kann auch dazu führen, dass man sich stark, stark einschränkt oder mitunter sogar selbst im Weg steht, einfach weil man sich jetzt als in einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung die Dinge nicht so hinbekommt, wie man sonst vielleicht könnte.
Okay, also
das waren jetzt ziemlich viele Infos auf einmal. Was ich nur sagen wollte, ist, dass so eine gewisse Distanz zu dem eigenen Selbstbild häufig dazu beiträgt, dass man etwas flexibler in Situationen sein kann. Also es ist dieses sehr verbreitete Ideal, man muss sich ganz genau kennen und wenn man sich kann, dann ist alles klar und dann braucht man sich überhaupt keine Gedanken mehr machen. Das ist eine etwas sehr eindimensionale Sicht, die ich so nicht unterschreiben würde. Oder ich kann nachvollziehen, dass ein stabiles Selbstbild erstmal eine positive Sache ist, weil das sich gut anfühlt. Aber es sollte auch dieses Element der Flexibilität und der Distanz dazu sollte auch gegeben sein, weil es auch förderlich ist in vielen Situationen.
Ja, wir haben jetzt ausgiebig über die subjektive Sicht dieses Selbstbildes geredet. Aber wie ist das Ganze denn objektiv, wenn ich jetzt auf eine Person treffe, auf einen Mitmenschen treffe, der ja wirklich ein sehr stark verfestigtes Selbstbild von sich hat? Hat das irgendwie eine andere Wirkung? Oder wenn ich jetzt im gegenteiligen Beispiel auf jemanden treffe, der wirklich so gar keine richtige Vorstellung von sich selber noch hat, hat das auch irgendwie eine andere Wirkung auf meine Mitmenschen oder wirke ich dadurch irgendwie unterschiedlich?
Ja, also beide Extreme, die Sie jetzt dargestellt haben, sind tendenziell erstmal, wie soll ich sagen, schwierig im sozialen Umgang, weil man eben einerseits mit Menschen, die einfach sehr verbrettert, sage ich mal, wirken und sehr starr in ihren Vorstellungen, ja, wie soll ich sagen? Also mit denen ist es oft schwierig umzugehen, so. Und auf der anderen Seite Menschen, die also so gar nicht wissen, wer sie sind und was sie wollen und so, das kann auch anstrengend sein. Also ein mittleres Maß ist eigentlich für soziale Miteinander am günstigsten, eine ungefähre Vorstellung zu haben, was man gut kann und was nicht so gut, was einem liegt und was nicht, was man möchte und was nicht, ist eine schöne Sache, aber es sollte auch nicht zu eng gefasst sein und nicht zu festgelegt. Bei diesem zu eng gefasst und zu festgelegt geht es besonders um die Vorstellung, die ja durchaus auch verbreitet ist, von so einem übertriebenen Ego. Also der Begriff des Narzissmus ist ja auch ganz oft in der Öffentlichkeit präsent, ne? Alle möglichen Leute werden als Narzissten auch zum Teil diffamiert oder man unterstellt denen, dass die sich für was Tolles halten und für was viel Besseres als andere. Da ist manchmal durchaus was dran, klar. Dieser Vorwurf des Narzissmus ist aber natürlich auch so eine Art, wie soll ich sagen, ja, das kann man immer irgendwie jemandem unterstellen. Das ist halt auch häufig ein bisschen billig so und es dient auch oft eigentlich der Abwertung von anderen, weil die Erfolg haben. Also wenn irgendeiner irgendwas Tolles geschafft hat und man gönnt es dem nicht, dann ist es immer einfach zu sagen, ja, der ist halt total selbstverliebt oder was weiß ich. Also in dem Sinne, dass man das halt relativieren will. Also Menschen haben oft ein Problem damit, sich also unterlegen zu fühlen oder das Gefühl zu haben, da ist jemand, der kann das alles viel besser oder dem fliegt das so zu und ich muss irgendwie mich immer krumm machen und so. Da liegt es dann psychologisch letztlich einfach nahe, da irgendwie ein Haar in der Suppe zu finden bei dem anderen und den dadurch ein bisschen abwerten zu können. Aber wenn Leute tatsächlich sehr starr und sehr, 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 sehr positiv von sich überzeugt sind, dann sind die oft, also wie soll ich sagen, das fühlt sich erstmal, oder man denkt erstmal so, ja, wie soll ich sagen, das ist so ein verbreitetes Phänomen, weil das so toll ist und weil es die Leute dann einfach wie soll ich sagen, so ein stählernes Ego haben, aber eigentlich ist das für diese Person letztlich eher von Nachteil, weil man durchaus zeigen kann, dass eben Narzissten einsame Menschen sind. Die haben wenig soziale Kontakte, die sind manchmal verstärkt das diese Neigung dann noch, wenn jemand, der so eine narzisstische Tendenz hat, feststellt, dass er nicht gut ankommt, dann wird er noch narzisstischer und dann macht er sich noch größer, als er ist und dann verschlimmert er dadurch die Sache noch mehr. Also Narzissmus ist, also erstmal sind wir alle in einem gewissen Maße narzisstisch in der mittleren Ausprägung und diese ganz starken narzisstischen Ausprägungen, die dann teilweise bis in eine klinische Persönlichkeitsstörung gehen, die sind eigentlich sehr hinderlich für das im sozialen Miteinander und für den persönlichen Lebenserfolg und die Zufriedenheit.
Okay,
Umgekehrt ist die Vorstellung, wie soll ich sagen, so ein Fähnchen im Wind zu sein und gar nicht zu wissen, wer man ist und was man will. Das fühlt sich auch nicht gut an, ist auch ein sehr unbefriedigender Zustand für die meisten Menschen. Und es ist auch sozusagen für das soziale Miteinander oft zumindest, sagen wir mal, eine Belastung. Also es ist jetzt auch muss nicht eine Riesenkatastrophe sein, aber es ist halt, führt dann natürlich oft dazu, dass man dann Andere versuchen einem dann irgendwie einen Wink zu geben, was sie glauben, was einem liegen könnte. Oder ja, in vielen Situationen, die sozialer Natur sind, geht es ja immer darum, gemeinsam Dinge zu machen oder zu entscheiden. Also, keine Ahnung, man geht essen miteinander und dann bestellt halt jeder, was er will. Oder man trifft sich zu einem Spieleabend oder man macht irgendeine Unternehmung miteinander. Und wenn man dann jemanden dabei hat, der also immer nie so richtig weiß, wie und was er eigentlich will, das ist dann halt, ja, trägt jetzt vielleicht nicht unbedingt zur gemeinsamen Spaß irgendwie bei. Also insofern ist da so ein mittlerer Weg in der Regel der günstigste. Aber wie gesagt, auch da ist es so, dass man sich das natürlich schwer irgendwie vornehmen kann. Man kann davon drüber reden oder man kann sich dann mit anderen austauschen, aber das ist, also solche Tendenzen zur narzisstischen Selbstüberhöhung oder zum sich selbst klein machen oder gar nicht so richtig wissen, was man will, die haben meistens halt eine längere Vorgeschichte. Die entstehen vielleicht schon in frühen Kindheitstagen und so, weil man dort, ja, das kann alle möglichen Gründe haben, aber ein Standard ist zum Beispiel immer, dass einem vorgegeben wird, was man wollen sollte. Also es gibt manchmal so Elternhäuser, wo man dem Kind letztlich keine eigene, also nicht die Freiheit lässt, selbst zu entdecken, was es mag und was es kann und möchte, sondern ihm immer Vorgaben zu machen. Aber eigentlich willst du doch lalala oder du solltest doch lalala. Und das kann, also das ist jetzt nicht der einzige Faktor, aber das ist so eine Sache, die das unterstützen kann, dass man oder die verhindern kann, dass man das selber entdeckt und selbst sich ein klares Selbstbild gewinnt. Genauso wie auch so etwas wie Narzissmus oft daraus entstehen kann. Nicht immer, aber es kann zum Beispiel auch damit zusammenhängen, dass man halt in der Kindheit schon eben sehr wenig Anerkennung und sehr wenig positives Feedback bekam und immer nicht gut genug war quasi und sich das quasi so einprägt als ein Muster, wo man dann auch im Erwachsenenalter immer versucht, noch besser zu sein als alle anderen. Und immer so einem, ja, so einem vermeintlichen Ideal hinterherjagt. Genau, also oft sind das eben Dinge, Prozesse, die sich halt schon über sehr lange Zeit entwickeln und die Vorstellung, dass man das so von einem Tag auf den anderen ändern könnte, weil man sich da irgendwie ein paar Gedanken zu gemacht hat oder weil man sich das vornimmt, die erscheint oft ein wenig naiv. Also man kann seine Persönlichkeit und auch sein Selbstbild natürlich durchaus verändern, aber das erfordert halt oft eine längere Zeit und auch ein gewisses Maß an Anstrengung. Also das ist nicht so die Vorstellung, dass man mal ein schlaues Buch darüber liest oder mal sich so seine Gedanken macht und dann wacht man auf einmal auf und ist ein anderer Mensch. Dann und das ist auch nicht wirklich zu erwarten, wenn man sich vorstellt, wie lange es braucht, bis man jetzt mit 20, 30 oder 50 Jahren zu einem Selbstbild gekommen ist, dann ist auch nicht zu erwarten, dass man das so innerhalb von 3, 4 Tagen über den Haufen werfen kann. Also das hat dann oft schon sehr tiefgreifende Wurzeln.
Ja, okay, also auch ja beim Thema Selbstkenntnis, Selbstbild ist auch das ja gute Mittelmaß da der Weg, einerseits natürlich objektiv ja mit den Mitmenschen, dass man nicht komplett starr ist und gar nicht mehr anpassungsfähig auf andere Menschen reagieren kann, auf der anderen Seite aber auch ja, zumindest, ja, sage ich mal, eine eigene Meinung vertreten kann, und nicht nur einfach sagt, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Sowie auch subjektiv, um sich halt, ja, ich sag mal, selber ein bisschen überhöhen zu können und sich dann nicht selber einzuschränken oder selber ein Hindernis in den Weg zu legen. Da auch, wie gesagt, subjektiv sowie als auch objektiv das gute Mittelmaß im Endeffekt. Ist Selbstkenntnis, denn dann was, nach dem man streben sollte, oder sollte ich denn danach streben, dann ein besseres Selbstbild von mir zu erlangen, oder ist das was, was einfach so passiert, es kommt einfach so, wie es kommt?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass das Ideal, sich gut zu kennen und nach Selbsterkenntnis zu streben, dass das irgendwie per se hinderlich ist. Aber ebenso wenig kann man, glaube ich, ganz klar sagen, dass das also dass das ein oder sagen wir so, es gibt in der Ratgeberliteratur und in der Öffentlichkeit so ein sehr starkes ideal, dass das eben, dass das ganz wichtig ist. Selbsterkenntnis ist ungeheuer wichtig. Man muss daran arbeiten, man muss da, was weiß ich, Kurse zu belegen und sich irgendwie Tests besorgen und mit ganz vielen Menschen reden und sich gut kennen, das bringt was. So. Dieses Ideal ist sehr stark so und wird sehr, sehr, sehr oft vorgetragen. Und es kontrastiert ein bisschen mit dem, was es eben, wie ich jetzt versucht hatte auszuführen, in der psychologischen oder in der Persönlichkeitsforschung eben an Erkenntnissen gibt, dass eben ein moderates Maß an Überschätzung eher zum Lebenserfolg beiträgt und das man kann sich fragen, okay, wie kommt dieses Ideal eigentlich zustande? Wie man kann daraus, dass dieses Ideal nicht immer das bringt, was man sich davon verspricht, nicht schließen, dass es völlig egal wäre. Natürlich ist das krasse Gegenteil, sich überhaupt gar nicht darum zu kümmern, wie man ist und was man gut kann und so, sicherlich auch hinderlich, zum Beispiel, wenn es darum geht, bestimmte Aufgaben zu bewältigen oder sich zum Beispiel, ich meine, wir kommen alle irgendwann in das Alter, wo wir uns überlegen wollen oder müssen, was wir so im Leben machen wollen, welchen Beruf man anstreben möchte oder welches Studium. Und natürlich ist es da von Bedeutung, einen Zugang dazu zu haben, wer ich bin und was ich gut kann. Dann ist eine Frage, wie erreiche ich das eigentlich? Wir haben oft eine sehr so rational kognitive Vorstellung davon. Da muss man irgendwelche Tests machen und dann geht es darum, ob ich einen hohen IQ habe oder nicht und ob ich eher auf dem mathematischen Gebiet oder eher auf dem künstlerischen oder so Talente habe. Das muss irgendwie gemessen werden. Ich glaube, dass viele Menschen ihr Selbstbild sehr intuitiv aus dem erschließen, was sich für sie gut anfühlt. Also wenn ich Das ist nicht unbedingt so, dass ich das so explizit rational begriffen habe und darüber einen Vortrag halten könnte, was ich jetzt für ein Typ bin. Aber in meinem alltäglichen Handeln kann ich durchaus sozusagen meine Präferenzen danach beurteilen, was mir liegt und was nicht. Das ist eine viel wichtigere Fähigkeit. Also Selbsterkenntnis muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich darüber ein Buch schreiben kann, wer ich bin, sondern es bedeutet, dass ich irgendwie vor dem Eisladen das Eis wähle, was mir dann auch wirklich schmeckt. Oder dass ich, keine Ahnung, mich versuche für das Studium einzuschreiben, wo ich merke, das macht mir einfach Spaß oder das bereitet mir Freude. Das muss nicht so. Wir haben oft eine sehr, so eine etwas einseitig rationale Vorstellung von Selbstbild. Ein Selbstbild ist erstmal was sehr Spontanes. Also, ich kann einfach jemand, der ein gutes Selbstbild hat, der kann das sehr relativ sicher einfach einschätzen, was ihm liegt und was nicht. Der kann das nicht unbedingt begründen oder irgendwie psychologisch analysieren oder so, aber er trifft die richtigen Entscheidungen für sein Leben. So. Aber alle diese Entscheidungen sind immer mit einer Unsicherheit behaftet. Und es geht auch selten so, dass man nie eine Fehlentscheidung macht. Also ich muss Dinge auch mal ausprobieren, wo ich nicht so ganz weiß, ist das mein Ding, was weiß ich, irgendjemand sagt, hier, wir gehen Squash spielen, probier es doch mal aus und dann teste ich das mal. Am Anfang fällt es einem natürlich sowieso erstmal schwer, weil man da noch nicht geübt drin ist und so. Also man muss eine gewisse Experimentierfreude auch haben, um Dinge zu entdecken. Und ich glaube ich auch, also was an diesem Ideal der Selbsterkenntnis unter Umständen hinderlich sein kann, ist, wenn man versucht, zu schnell sozusagen sich festzulegen darauf, ist das mein Ding oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel eine neue Sportart beginne, dann sollte ich tendenziell erstmal mit einer gewissen Offenheit darangehen und einfach schauen, wie sich das entwickelt und wie sich das für mich anfühlt, ohne direkt am zweiten Tag wissen zu wollen, ist das jetzt mein Ding oder ist das nicht? Ich glaube, dass gerade was so im jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter für Menschen oft ein Problem sein kann, ist, dass sie das Gefühl haben, ich muss das jetzt ganz schnell entscheiden. Ich will jetzt unbedingt wissen, ich darf keine Zeit verlieren. Hier, ich muss in dem Rennen um die Studienplätze und um den Lebenserfolg irgendwie dabei sein und muss das sehr schnell klar haben. Und das führt häufig dazu, dass sich Menschen unter so einen künstlichen Druck setzen, ganz schnell entscheiden zu müssen, was ihnen liegt und was nicht. Und sie sich da wenig Gelegenheit geben, mal was auszuprobieren. Das bedeutet nicht, dass man nur herumexperimentiert und jetzt alle 2 Semester ein neues Studium ausprobiert und so. Das darf halt auch nicht oder sollte vielleicht nicht unbedingt in das Gegenteil umschlagen. Aber ich glaube, der häufigere Fall ist, dass sich Leute sehr schnell, sehr stark unter den Druck setzen, sich da sehr klar festlegen zu wollen oder zu müssen. und ihr Selbstbild quasi, also danach dürsten, so ein Selbstbild zu haben. Deshalb gibt es ja wahrscheinlich auch so viel Ratgeberliteratur dazu, weil dann jeder verspricht, dass man mit diesem Buch oder mit diesem Test oder was die ultimative Antwort darauf bekommt. Also was man braucht, ist sich eine gewisse Zeit lassen, eine gewisse Gelassenheit auch haben, Dinge auszuprobieren und sich einfach so ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob einem das liegt oder nicht. Es kann auch durchaus Sinn machen oder es schadet vielleicht nichts, auch den einen oder anderen Tests nochmal zu absolvieren oder so. Das kann man gerade, was Berufsfindung angeht, da gibt es ja auch sehr viel, auch wissenschaftlich sehr fundierte Verfahren, die einem zeigen, ob man jetzt auf mathematischem Gebiet oder auf sprachlichem oder künstlerischem eher Neigung hat. So, das kann durchaus auch sinnvoll sein, aber ich glaube, dass Selbsterkenntnis im Wesentlichen erstmal darin besteht, dass das so eine intuitive Gefühlssache ist, dass man merkt, was einem liegt, ohne dass man das so rational durchdenkt.
Also auch hier wieder bewegen wir uns zwischen den beiden Extremen. Es ist nichts, wonach wir wirklich jetzt exzessiv streben sollten. Wir müssen unser ideales Selbstbild finden und auf der anderen Seite genauso wenig ja, das links liegen lassen und ja, sich im Zweifelsfall nicht über die eigenen Vorlieben
Genau.
beispielsweise im Klaren zu sein.
Genau, das eine ist die Vorstellung, dass man so sehr schnell, sehr klar sein muss in seinem Selbstbild. Das andere ist auch, was auch häufig so, wie soll ich sagen, so als so eine Art universeller Ratgeber verbreitet wird, ist, dass man sozusagen konsistent und authentisch sein sollte. Immer, also wenn man erkannt hat, wie man ist, dann immer genau so handeln und danach vorgehen. Und das ist in gewisser Weise auch nicht so ganz richtig, weil man ja, also wir in unserem Leben ja sehr viele unterschiedliche Situationen erleben. Und es ist nicht unbedingt hilfreich, wenn man versucht, immer genau gleich zu sein, weil man irgendwie die Überzeugung gewonnen hat, so bin ich halt und so passt es mir am besten. Sondern es gibt in der Psychologie diesen Ausdruck der funktionellen Flexibilität. Das heißt einfach, dass wir in unterschiedlichen Situationen auch durchaus uns unterschiedlich verhalten können und das auch seinen Sinn hat. Also ein Beispiel ist, es gibt in der Psychologie diesen Unterschied zwischen Introversion und Extroversion. Also Leute, die eher still in sich gekehrt sind, die nicht so gerne im Rampenlicht stehen, sind introvertierter und extrovertierte sind Leute, die halt viel reden und den ganzen Raum unterhalten und so. Und jetzt ist es aber so, dass wir ja in manchen Situationen es durchaus sinnvoll ist, eher so eine introvertierte Seite zu zeigen. Wenn man zum Beispiel bei einem, was weiß ich, mit einem Problemgespräch mit einem Freund oder einer Freundin ist, die einem halt von ihren Sorgen berichtet, da ist es eher nicht so günstig, wenn man da jetzt so seine ganze Extrovertiertheit auslebt, sondern da sollte man sich ein bisschen zurücknehmen und den anderen reden lassen und vielleicht ja, empathisch spiegeln und so. Während es andererseits Situationen gibt, vielleicht ein Bewerbungsgespräch oder die Hochzeitsansprache der Tochter oder so, wo man halt versuchen sollte, seine Extrovertiertheit herauszukehren. Und Menschen, also das ist sozusagen auch eine Dimension, auf der man persönlich als Persönlichkeitspsychologe messen kann, nicht sozusagen, wie ist eine Person eigentlich, sondern wie flexibel ist eine Person. Manche Personen sind sehr stark auf eine bestimmte Art, sich zu geben, sich zu verhalten, festgelegt und andere können da sehr viel wechseln. Und interessanterweise ist dieses Wechseln, wie soll ich sagen, hat so einen Touch von Verstellung und viele Leute finden das nicht so gut. Also man denkt dann, das ist dann unecht oder das sei halt nicht authentisch. Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade spontan ein, ich mal einen Artikel gelesen hatte darüber, dass Frau Merkel war das damals noch als Bundeskanzlerin, die wurde da kritisiert, dass sie irgendwo, ich weiß, leider kann ich das konkrete Beispiel nicht mehr, aber da ging es darum, dass Frau Merkel sich halt in verschiedenen Situationen unterschiedlich verhält und ob das jetzt kritikwürdig ist oder nicht, weil einige sagten, ja, das ist doch nicht die Frau Merkel, sie ist ja auch nicht, die ist da nicht authentisch und natürlich, aber ich würde sagen, dass Frau Merkel ihren Job dann gut macht, wenn sie es schafft, in verschiedenen Situationen unterschiedlich zu sein und dem einen, was weiß ich, dem einen Autokraten vielleicht klare Kante zu zeigen, bei dem anderen eher jovial und so. Und so ähnlich ist das natürlich für alle anderen Menschen in ihrem Alltag auch, dass das einen Vorteil haben kann, wenn man sich unterschiedlich gibt und wenn man eine Flexibilität sich bewahrt. Deshalb auch in der Hinsicht ist so eine ganz starre Festlegung auf ein bestimmtes Selbstbild ja nicht unbedingt ein Vorteil. Also das kann auch genau. Und abgesehen von all dem ist es halt so, dass das, was wir als Selbstbild so verinnerlicht haben und das, wie wir wirklich sind im realen Leben, halt oft zwei verschiedene Paar Stiefel sind. Das Selbstbild ist ein Teil unserer Persönlichkeit, die so dann zu dient, uns irgendwie eine Art ein Gefühl von Stabilität zu geben und von Kompetenz. Und das ist nicht völlig, aber relativ ein bisschen unabhängig davon, wie wir tatsächlich im Leben sind. Also wir, ne, diese bereits jetzt schon angesprochenen Phänomene wie die Selbstüberhöhung oder eben im Alltag eigentlich anders zu agieren, als wir glauben zu sein, das hat durchaus seinen Sinn. Und ich habe, also ich bin persönlich da immer wieder so ein bisschen ja, überrascht darüber, dass jetzt zum Beispiel in so psychologischen Ratgebern da immer so eine ganz klare Präferenz zu spüren ist dafür, dass man sich also möglichst genau kennen sollte und dann immer alles genau so machen soll, wie man dann erkannt hat, dass es für einen richtig ist. Also ich sehe da, sehe das ein bisschen, wie soll ich sagen, differenzierter oder auch entspannter. Ich glaube, dass das so, ich glaube, dass auch dieser Ratschlag letztlich daraus resultiert, dass man halt einfach eine möglichst, wie soll ich sagen, eine möglichst einfache und klare Ansage geben möchte. Und das kann auch, also das befriedigt die meisten Leser von solchen psychologischen Ratgebern dann mehr, einfach das Gefühl zu haben, jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. Obwohl das eigentlich mit der Realität wenig zu tun hat. Also, das ist, ja, so ist das Leben. Und alles nicht so einfach.
Ja, ich finde, das war jetzt auch ein super Schlusssatz. Es ist nicht so einfach. Dabei können wir jetzt, glaube ich, das Thema auch belassen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diesen tollen Einblick in diese Thematik. Es war wieder einmal sehr interessant und ebenfalls vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier uns und unseren Zuhörern ein bisschen über sich und über ja die Thematik Selbstwahrnehmung, Selbstkenntnis, Selbstbild ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe auch, dass das auch bei unseren Zuschauern sehr gut ankommt. Vielen Dank dafür.
Ja, auch vielen Dank. Genau. Dann bis
Ja,
zum
dann
nächsten Mal.
genau, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.